Und was heißt das denn, wenn unsere Kinder eben wirklich vielleicht nur noch vor dem Smartphone oder Rechner sitzen und gar nicht mehr diese Berührung und diese Naturnähe haben?
Herzlich willkommen zu Wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A bis Z mit Tobias Esch und Suse Schumacher.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts mit Suse Schumacher, der wunderbaren Waldtherapeutin, Waldcoachin, Positivpsychologin und Gefährtin.
Und Tobias Esch, Bestsellerautor, Arzt, Gesundheitswissenschaftler und Glücksforscher und inzwischen mag er den Begriff auch ein bisschen lieber, stimmt?
Ja.
In unserem Podcast, Wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A bis Z, beschäftigen wir uns jedes Mal mit einem Thema. Und dieses Thema, das wir immer haben, ist, wofür bist du heute Morgen aufgestanden, lieber Tobias?
Ja, also ich singe im Chor und wir haben gerade ein neues Werk zu proben begonnen. Bach, eine große Messe.
Ja, ich ahne.
Ja, Matthäus Passion. Und ja, also um es kurz zu machen, ich habe viel gesungen in meiner Jugend oder im Studium und dann viele Jahre nicht. Und ich genieße es unheimlich, jetzt wieder zu singen und freue mich wie ein kleines Kind darauf, hinten im Bass in der letzten Reihe wie früher im Bus zu sitzen und dann meine paar Töne da zu schrammeln. Und wie ist bei dir? Wofür bist du aufgestanden heute? Gerne, hoffentlich.
Für dich.
Oh,
für dich. Und vor allen Dingen, weil wir ja heute ein Thema haben, das mir sehr am Herzen liegt und das eine ganz große Ressource von mir ist, nämlich die Naturverbundenheit. Ganz schnell, wann warst du das letzte Mal wirklich ein paar Stunden in der Natur? Und ich rede jetzt nicht vom Stadtpark.
Also tatsächlich Stunden?
Ja.
Da muss ich jetzt ein bisschen zurückgehen, um ehrlich zu sein. Also ich versuche jeden Tag mindestens eine halbe Stunde draußen zu sein. Aber dass ich für Stunden wirklich in der Natur versunken war, das ist schon lange her, glaube ich.
Und was sagt uns das jetzt?
Es wird Zeit.
Ja.
Und Suse, wie ist bei dir?
Na, ich habe ja das Glück, dass ich viel im Wald sowieso arbeite. Und insofern, selbst wenn ich jetzt im Winter nicht so viel draußen mache, weil meine Klienten nicht so gerne dann im Wald sind oder ihnen das zu kalt ist oder zu regnerisch oder so. Aber ich habe immer mindestens einmal in der Woche so einen total großen Impuls, dann auch in den Wald zu fahren. Also ich merke, ich brauche das richtig. Mhm. So, und es wird nicht weniger, sondern eher mehr. Und dann laufe ich auch viel, also gehe durch die Gegend und gucke mir Sachen an, aber besuche auch immer eine alte Eiche.
Mhm, die im Grunewald steht.
Die im Grunewald steht. Im
und die
Grunewald,
freut sich auch schon auf dich?
Stimmt ja nicht, Gruneforst.
Gruneforst.
Das ist eigentlich alles.
Und die Eiche, die erwartet dich dann schon?
Das weiß ich nicht, das habe ich sie noch nicht gefragt. Nein, es ist wirklich so ein alter Baum, der sich so in einer Transformation befindet. Also der hat so einen Stamm, oder es ist eigentlich ein Stamm und da gehen so zwei, wie nennt man das, Stämme raus und der eine ist noch da, also mit Blättern jedes Jahr und der andere löst sich schon auf im Sinne von, da ist was abgebrochen, das liegt dann so da drumherum und die ist so mindestens 350 Jahre alt.
Wow.
Und ich habe neulich ein Urzeitrelikt entdeckt, nämlich so einen großen Eichenborkkäfer, den es wirklich schon vor Jahrmillionen Jahren auf der Erde gab.
Das ist nicht dieser böse Borken.
Nee, der ist nicht böse, sondern der geht wirklich nur, der legt seine Eier in diese alten Eichen, die gerade sich verändern oder die absterben letztendlich. So.
Also, ich habe das Böse natürlich auch ironisch gemeint, weil wir hören natürlich, dass der Borkenkäfer überall als sozusagen das Monstrum beschrieben wird, aber dein Eichenborkenkäfer ist das nicht.
Das ist ganz interessant, weil das hat man wirklich im letzten Jahrhundert, Anfang des letzten Jahrhunderts, waren die Forstwirte sehr sicher, dass das ein Schädling ist. Und inzwischen steht er auf der roten Liste, weil es eben diese alten Bäume kaum noch gibt, in die er seine Eier legt. Also der legt ja nicht in junge Eichen seine Eier, sondern die müssen mindestens 150 Jahre alt oder ich weiß nicht, ob das jetzt so ganz genau stimmt, aber die müssen halt schon ein bestimmtes Alter haben, damit er da überhaupt rangeht. Und ich behaupte ja, dass diese Käferarten auch sowieso nur in Bäume gehen, die sowieso schon ein bisschen anfälliger sind, ne? Also weil wir haben Trockenstress die letzten Jahre gehabt, es hat zu wenig geregnet und das ist ja alles Stress für die.
Was ich bei deinem Eichenbild rausgehört habe, sind zwei Dinge. Erstens 350 Jahre, also das, da ist die Natur, die weist über uns hinaus.
Ja.
Und das Zweite ist, mit den beiden Stämmen sozusagen oder Teilen, da ist also auch das Werden und Vergehen, die Vergänglichkeit und das Werdende.
Ja.
Also dieser Kreislauf.
Ja, da ist der ganz stark drin, auf jeden Fall. Aber lass uns mal zurück nochmal hüpfen zu unserer letzten Folge, da ging es ja um Mut. Mhm. Und wir hatten ja eine Challenge. Mhm. Wir hatten ja gesagt, sich mal bewusst in Situationen zu begeben, wo eigentlich so im ersten Moment die Herzklopfen oder die Angst oder so, also vielleicht alleine mal ins Restaurant gehen. Hast du das gemacht?
Ja, tatsächlich, jetzt nicht alleine ins Restaurant, das jetzt nicht, aber ich habe bewusst mich mit Menschen, die ich sonst überhaupt nicht gut kenne, im Prinzip Leute, die ich an dem Tag selber erst kennengelernt hatte, mit initiiert, dass man sich abends trifft und zusammen kocht und einen Abend miteinander verbringt. Jetzt ganz, ganz unverfänglich. Aber sozusagen mit Menschen, die ich überhaupt noch nicht kannte, was in meinem Alter sozusagen ist, das sozusagen immer so ein Impuls, sich auch neuen Menschen zu öffnen, die ich erst gegen Mittag kennengelernt habe. Und dann haben wir uns relativ spontan verabredet, abends uns zu treffen und gemeinsam zu kochen und zu essen. Und das, ob das jetzt mutig ist, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall dieses aus dem Trott und aus der Komfortzone rausgehen. Und es war ein wunderbarer Abend, den ich auch nicht vergessen werde. Ja. Wie war das für dich?
Ich habe tatsächlich die Aufgabe nicht gemacht, muss ich dir gestehen.
Warst du so mutig zu sagen?
Nö. Ja, vielleicht bin ich jetzt mutig, das hinzuzugeben. Ich habe es echt schlichtweg vergessen, tatsächlich. Aber ich würde behaupten, und das habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ich durchaus mutig bin. Und dass ich das in den letzten Jahrzehnten auch noch mal mehr gesteigert habe. So, also als letztes großes Beispiel vielleicht eine Reise mit meinem Mann, wo mein Mann dann irgendwann sagte, so jetzt will ich mal irgendwie alleine sein, jetzt sieh mal zu. Und wir waren halt in einem Land, dessen Sprache ich nicht sprach und mich auch gar nicht darauf vorbereitet hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt und bin dann mit...
Und ein Ozean von zu Hause entfernt.
Und ein Ozean von, ja, wir waren in Chile. Aber... Und dann bin ich einfach an den Pazifik gefahren und habe mich mal überraschen lassen, was da so kommt. Und das war großartig. Ich glaube, das ist ja eine meiner wichtigsten Erfahrungen tatsächlich.
Dann haben wir heute schon mal gleich was gemeinsam. Du hast vergessen, die Übung zu machen und ich habe vergessen, in der Natur mal stundenlang mich aufzuhalten.
Ja, siehst du. Genau, es geht ja heute um die Vorteile von Naturverbundenheit. Aber möglicherweise auch um Risiken und Nebenwirkungen, aber vielleicht eher so gedreht, wenn wir nicht naturverbunden sind. Und Naturverbundenheit beschreibt ja eigentlich so etwas wie, also es gibt keine einheitliche Definition, aber es beschreibt etwas, wo Menschen sich als ein Teil der Natur oder ihre Identifikation aus der Natur holen und ein umfassendes Verständnis und eine Wertschätzung für Natur haben, auch für Natur, die vielleicht nicht so schön ist oder angenehm, ja. Mhm. Und was ich auch ganz interessant fand, oder es ist ja ein Persönlichkeitsmerkmal, das relativ stabil ist, über verschiedene Situationen und auch über die Zeit. Welche positiven Faktoren, ich habe natürlich auch noch eine Antwort, aber hat denn die Verbindung zur Natur für Menschen?
Also da könnte man jetzt ganz vieles darauf antworten. Also Dinge wie zum Beispiel die Farbe gerade auch die Farbe Grün, Gerüche. Gibt's ganz tolle Studien dazu, auch zum Thema zum Beispiel Naturparke, auch in Deutschland, wie das für die Gesundheit förderlich ist, weil es den Blutdruck senkt, weil es das Immunsystem positiv weg von einer Entzündungssituation, ne? Genau, hin zu einer eher antientzündlichen, also Gegenentzündung, also Schmerz sinkt, Entzündung sinken, Blutdruck senkt. Da könnte man ganz vieles sagen, wie sozusagen die Natur wirklich, weil wir Teil davon sind. Das ist ja nicht eigentlich gar nicht so überraschend, weil die Natur, wir sind ja Ausdruck der Natur. Die Menschen glauben ja oft, ich bin der Mittelpunkt der Welt. Ja, ich bin, das ist mein
die
Leben.
Krone der Schöpfung.
Krone der Schöpfung, das ist mein Leben und so weiter. De facto ist es so, auch unser Leben, auch mein Hiersein ist nur Ausdruck des Lebens per se. Mhm. Ich bin nur ein Spross der Natur. Ich bin nicht mehr als nur sozusagen wie die Knospe der Rose, was auch immer, oder des Baumes. Ich bin auch nur eine Knospung. Und wenn ich wieder da, nicht mehr da bin, dann geht das genauso weiter. Und deswegen, weil wir Teil der Natur sind, sind wir immer mit ihr verbunden und im Idealfall gut verbunden, weil wir auch ständig mit ihr kommunizieren. Mhm. Und denken wir nur an das Mikrobiom, an die Darmbakterien, ja, an all das, Flora. Wir haben die Natur in uns, wir sind Teil davon. Der größere Teil von uns ist ehrlicherweise sogar Natur in uns.
Wir sind ein Ökosystem, ne?
Wir sind ein Ökosystem und insofern ist es nicht überraschend, dass wenn wir mit der Natur verbunden sind, dass das erstmal auch gesund ist. Genau. Aber es gibt noch einen anderen Punkt, finde ich, der ganz wichtig ist, für uns zumindest, wenn ich uns meine, sage ich, in unserer Forschung, wir forschen ja viel über Verbundenheit. Wir hatten das in der Folge Connectedness schon. Mhm. Dieses Koordinatensystem, mit dem ich gerne arbeite, das eben die Verbundenheit ist mit Menschen oder Lebewesen, die vor mir sind, also die sozusagen die Generation, die heranwächst, die noch im Kommen ist, dann die Menschen und Lebewesen hinter mir, aus denen ich hervorgegangen bin, die Eltern, die Lehrer und sonst was, denn die Dinge rechts und links von mir, die mich begleiten, die LebensbegleiterInnen und dann aber ganz zentral der Boden, auf dem ich stehe, auf dem ich gehe und da droben irgendwie das Universum, der Kosmos über uns. Und idealerweise führt dieses Koordinatensystem dazu, wenn man sich das vorstellt, nach vorne, nach hinten, nach rechts und nach links, nach oben, nach unten, dass es sich in meiner Mitte trifft. Mhm. Und wenn ich in der Mitte sozusagen in mir wohne, dann ist das unglaublich nicht nur gesund, sondern gibt unglaublich viel Kraft und
ich finde, das ist so eine Ruhe, also so in sich ruhend. Ja,
das
so.
Innewohnende. Und die Natur ist der Teil, bin ich heute bestes Beispiel dafür, der oft so ein bisschen schwächelt. Und dadurch verschiebt sich dieses Koordinatensystem entweder nach oben oder unten, rechts, links, vorne, hinten. Also kurzum, wie schaffe ich das, die Natur wieder ganz aktiv in meinen Alltag zu holen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also das ist ja immer individuell auch. Was hältst du, wie bist du überhaupt groß geworden? Ne? Ich habe jetzt das große Glück gehabt, dass mich mit meinen Eltern ganz viel im Wald war. Das heißt, ich habe das als Kind schon gelernt, dass Natur spannend ist, dass ich mich da wohlfühle und dass mir das gut tut. Und da sind wir an einem Punkt, der ganz viel auch schon aussagt über Menschen, die naturverbunden sind, nämlich diese positive Einfluss auf das Wohlbefinden. Und in der Psychologie unterscheidest du ja nochmal zwischen emotionalem, psychologischen und sozialen Wohlbefinden. Also man guckt nochmal genauer hin. Und da ist es zum Beispiel so, dass Menschen, die sehr naturverbunden sind, also viel draußen sind, viel in die Natur gehen, eine höhere Selbstakzeptanz haben, auch Autonomie, auch eine Umwelt, ein Umweltinteresse, also sich vielleicht engagieren im Naturschutz oder und auch einen positiven, also Lebenssinn darin finden. Und es hat für mich tatsächlich etwas Sinnstiftendes, diese Naturverbundenheit. Und es gibt dazu auch wieder Forschung. Also Sinn, wir werden darüber ja noch sprechen und eine eigene Folge haben zum Sinn, zum Lebenssinn, ist ein Teil auf der horizontalen Ebene eben auch die Naturverbundenheit. Auf der vertikalen die Spiritualität meinetwegen oder Religiosität und auf der horizontalen die Naturverbundenheit.
Ja, wobei ich von dem Bild her gerne eben wenn man das von die Spiritualität, wenn du das sagst, vom Kosmos kommen, durch uns und durchgehen, die erdet sich dann eben in den Boden. Genau. Ne? Also ja. Das ist schon für mich etwas, was vom Bild her ganz stark ist, dieses geerdete Ausdruck der Natur. Das ist für mich eigentlich weniger horizontal als wirklich sozusagen durch mich hindurch und dann in den Boden, da wo ich verwurzelt bin.
Ja,
der
Verständnisfehler ist, glaube ich, darin, dass dieses Horizontale für mich jetzt einfach, ich habe über dieses Koordinatensystem nachgedacht. Mhm. Aber du hast natürlich völlig recht, dieses Erdige ist da drin und ich gehe ja viel in den Wald und es ist tatsächlich noch mal toller, wenn du im Sommer barfuß gehst. Mhm. Also noch mal diese ganz direkte Erdberührung hast.
Da habe ich mal eine Frage, ja. Das kommt mir jetzt gerade in den Sinn, weil du sagst erdverbunden. Wie ist das in einer Welt, in der man immer irgendwie, ich sag jetzt mal so ein bisschen naiv, so sauber ist, ja, wo man immer gewaschene Finger hat und keinen Dreck unter den Fingernägeln und immer rausgeputzt ist, sage ich mal. Die Natur steht ja, gerade dieses Erdige steht ja eigentlich für was anderes. Ich sag jetzt mal so verschlammt und also auch ein Stück weit für.
Für mich ist das übrigens Gesundheit.
Genau,
ne? Verschlammtheit.
Das war jetzt meine Frage.
Genau. Ja, für mich ist Gesundheit, also ist Verschlammtheit oder in der Erde buddeln, das kann man ja auch im Garten machen oder so, aber das ist, hat was ganz viel mit Gesundheit zu tun. Weil natürlich setzt du dich da auch Pilzen und Bakterien und ich weiß nicht, was alles im Boden ist, Mikroorganismen aus, aber gleichzeitig pusht das ja wieder dein Immunsystem und das passiert ja auch zum Beispiel mit den Botenstoffen der Bäume. Also wir atmen die Waldluft ein und das hat wiederum natürlich auch und atmen aus, also wir sind in einem Kreislauf, wenn du so willst, mit dem Wald. Ja, einem Austausch. Und gleichzeitig hat das natürlich wieder auch einen Einfluss auf unser Immunsystem. Das heißt, es wird geboostert. Und es gibt diese schönen Studien aus Japan, wo man sich mit Shinrin-Yoku, also dem Waldbaden, beschäftigt, schon viel, viel länger als hier bei uns. Und da ist ganz klar, wenn du einen Tag im Wald warst, kannst du diese erhöhte Immunzellenaktivität auch noch 7 Tage später messen.
Ja, wir haben interessanterweise selber dazu auch schon mal publiziert, wie zum Beispiel die natürlichen Killerzellen, also die Abwehrzellen, die Immunbereitschaft sozusagen ausdrücken, sofort gesteigert werden. Und interessant, weil du das gerade sagst mit der Kommunikation. Wir sind gerade in verschiedenen Netzwerken dabei, genau das näher zu untersuchen, wie die Bakterien im Darm zum Beispiel eben nicht nur kommunizieren innerhalb sich selbst, sozusagen im Darm, sondern und den Körperzellen, weil sie eigentlich ursprünglich mal Mitochondrien, also sozusagen, oder andersrum gesagt, weil unsere Kraftwerke in unseren Körperzellen eigentlich Bakterien mal waren, ursprünglich mal in der Evolution. Und die wiederum waren ursprünglich mal Pflanzenzellen, die Sauerstoff veratmet haben. Will sagen, das, was uns ausmacht, wo wir immer das Gefühl haben, wir haben eine klare Grenze und das bin ich, ist eigentlich ein Konglomerat von Millionen von Zellen, die ständig miteinander und mit der Außenwelt kommunizieren. Mhm. Und insofern würde mich jetzt interessieren nochmal, wenn wir im Wald sind und sozusagen in der Kommunikation mit der Umwelt sind, wenn du mit deinen Klienten arbeitest, was schildern dir die? Wie, also gesund haben wir gehört, kann man einen Haken dran machen. Aber für mich würde noch mal interessieren, wie erlebt das ein Klient von dir?
Ja, also ich mache ja solche Waldtage tatsächlich, wo ich mehrere Stunden mit jedem, den das interessiert oder die das interessiert, im Wald bin. Und da mache ich erstmal sehr viel Achtsamkeitssachen auch, weil wir natürlich mit unseren ganzen Sinnen im Wald sind, ja. Das ist ja ein etwas anderes, als wenn du so einen, Coaching-Raum hast oder einen Praxisraum oder so. Das heißt, dieses überhaupt wieder in die Sinne kommen, diese sinnliche Wahrnehmung, dieses Erfahrungswissen, was wir als Kinder ja machen, wenn wir uns Sand in den Mund stecken oder, keine Ahnung, an allem riechen oder alles anfassen müssen, das ist das erste und eine der ersten Übungen, die ich mit den Leuten dort mache. Und das, was ich erlebe, ist dann hinterher, dass die Leute, also das schafft Natur ja auch durch diese natürlichen Geräusche und so, dass wir in die Entspannung kommen. Mhm. Das mache ich mir auch für meine Coachings letztendlich zunutze, weil in dem Moment, wo ich in der Entspannung bin, also wo der Parasympathikus angespielt ist, das Denken auch wieder weiter wird. Und gleichzeitig hast du durch den Naturraum, der ja so vielfältig ist an Pflanzen, an Tieren, an Insekten, an ja Boden, Blätter, was auch immer, hast du so viele Möglichkeiten, wieder in verschiedene Richtungen oder Perspektiven zu denken und mit diesen Naturmaterialien dann auch teilweise Metaphernarbeit zu machen, also mal zu schauen, wenn jemand sagt, oh, mir fehlt die Stabilität, wie ist denn das, wenn ich mal so ein Stamm oder so ein Ast in der Hand habe, der mich stabilisiert.
Also wenn man dir zuhört, dann hat man wirklich so den Wald und dieses Moderige und diese Gerüche wirklich.
Wobei der Moder ist nur im Herbst, ne? Der
ja,
ist
aber nicht, also wenn ich dir zuhöre, ja, habe ich so dieses, also ich kann den Wald riechen und hören und Feuchtigkeit. Ich habe eine Klientin oder eine Hörerin hier mitgebracht und würde ich dir gerne mal vorlesen und gucken, was du dazu sagst. Mhm. Mein Sohn ist 13 Jahre alt, geht in die 7. Klasse und hängt förmlich an seinem Handy. Er liebt es über alles. Wir haben schon mehrmals versucht, ihm das Handy wegzunehmen, wenn er zu viel Zeit damit verbringt. Aber wirklich motiviert, andere Dinge zu machen, ist er trotzdem nicht. Liebe Suse, ich habe mich schon ein bisschen mit dir und deiner Arbeit als Waldtherapeutin beschäftigt. Ich wünsche mir so sehr, dass er eine bessere Beziehung zur Natur entwickelt und nicht nur drin sitzt. Aber wie schaffe ich es, ihn dafür zu begeistern? Mhm. Hast du Tipps? Maler, 43.
Also ich habe ja tatsächlich selber 2 Söhne. Insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich antworte mal persönlich, weil ich halte nichts von Verboten, also jetzt so das wegzunehmen. Und ich halte auch nichts von diesen Belohnungssachen, so von wegen, jetzt mach das mal mit mir und dann kriegst du nachher dein Handy wieder oder ja. So, ich würde das immer, es gibt ja so viele Möglichkeiten, also Outdoor-Sachen zu machen. Muss ja jetzt nicht so achtsam in den Wald gehen, wie ich das jetzt mit den Erwachsenen mache, sondern es gibt ganz viele Aktivitäten und mit unseren Söhnen war immer ein Teil, zum Beispiel eine Kanutour mal zu machen. Also wirklich so ein bisschen aufs Abenteuer zu gehen, ne? Und da zu sagen so, hey, hier ist, wir machen heute mal was ganz Spannendes.
Dein Handy mit oder an Bord oder nicht?
Nee, ohne Handy dann, ne? Und wir machen, es gibt ja auch tatsächlich, es gab mal so eine Initiative in Berlin, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, wo man Schulkindern ein gewisses Geld in die Hand gedrückt hat. Und die dann eben auch sehen sollten, also eben raus aus Berlin, rein in die Natur, wie sie da klarkommen. Ja, also gar nicht jetzt großartig betreut. Wir hatten in der letzten Folge diese Helikoptereltern, sondern die Kinder wirklich mal, oder Jugendlichen muss man sagen, es sind keine Kinder, sondern die Jugendlichen, wirklich einfach mal machen lassen und einfach mal selber probieren lassen. Ne? Wie bin ich stark? Wie werde ich stark?
Aber was machst du jetzt, genau, aber du hast jetzt die beiden Söhne, aber Maler 43, sag mal, was ist, wenn die Kinder keinen Bock haben, Kanu paddeln zu gehen ohne Handy?
Ich würde immer sagen, lass uns mal gucken, es gibt da so ein neues Angebot. Ich würde das immer groß machen. Ich würde sagen, ey, das ist total spannend. Ne? Es gibt ja auch so Abenteuerspielplätze oder Klettersteige im Wald oder so. Also solche Sachen würde ich machen, die so ein 13-jähriger Junge dann vielleicht doch spannend findet. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ihr Sohn sportlich ist. Kann natürlich auch sein, dass der jetzt eher so ein, ich sage jetzt mal gemein, ich meine das nicht gemein, aber so ein Nerd ist, ja. Aber dann kriegt man ihn vielleicht auch übers Wissen. Mhm. Also über die, was lebt denn da alles und was können wir denn gucken?
Also mir würde noch einfallen, weil wir forschen ja über Verhaltensänderung und Motivation. Und das sind so drei Gebiete, mit denen wir versuchen immer, oder die man idealerweise kombinieren müsste. Das eine ist, was du gesagt hast, Information, genau. Also das Wissen, das ist jetzt gut für mich und ich hab's gemacht. Also das sozusagen die Selbstwirksamkeit erfahren, dadurch, dass ich weiß, dass das ist. Also irgendwie etwas, das Interesse wecken, sage ich mal. Das zweite ist, überhaupt ein Angebot zu haben, also nicht irgendwas in St. Nimmerleinskirchen, sonst wo, sondern was ganz Konkretes, was auch erreichbar ist. Und das Dritte, das ist dieses, wir nennen das Nudging oder auch manchmal Gamification, dieses Spielerische, das Affektive. Also das muss sich irgendwie auch richtig cool und lohnenswert anfühlen. Und wir Menschen haben diese fantastische Gabe, dass wir auch Belohnungen in die Zukunft schieben können. Also kurzum, vielleicht kann man das Kanu fahren oder paddeln gehen mit einer Belohnungserwartung verbinden, sei es an das Erlebnis selbst oder an was danach kommt. Also ein Stück weit so eine Art Kette, wenn dann.
Ja, ja, weil es gibt ja noch was, was die Natur auch schafft, nämlich diese positiven Emotionen. Mhm. Also wir fühlen uns einfach besser und das fängt an mit der Ruhe oder Freude zu empfinden, weil wir plötzlich vielleicht einen seltenen Vogel sehen oder sich uns ein Reh zeigt, bis hin zu Menschen, die sagen, dass sie sehr dankbar sind. Und natürlich auch diese Inspiration und dieses Staunen wird angeregt durch Natur, weil sie so vielfältig ist und weil sie, du hast das heute vorhin gesagt, so diesen Kreislauf auch. Also du findest ja auf der einen Seite neue, was weiß ich, frische Pflanzen und andererseits hast du Bäume, die so im Übergang sind oder eben schon Totholz sind. Und überall ist aber Leben drin und dieses sich klar zu machen, das ist ein lebendiger Raum. Und ich glaube, auch da ist dann das, wovon Hartmut Rosa, der Soziologe, sagt, diese Resonanzbewegung. Ja, also wir spüren Resonanz, weil wir in einem lebendigen Raum sind.
Ja, also ich glaube, ganz wichtig für mich nochmal ist dieses Bild, was du da beschreibst, dass es geht um Lebendigkeit und Leben und dass wir als Teil der Natur nur leben, weil wir Natur sind. Ja. Also die Natur lebt durch uns hindurch. Und für mich wäre aber nochmal wichtig zu ergänzen, zumindest gerade aufgrund des HörerInnen oder jetzt konkret von Mahler das Beispiel, dieser Abenteuercharakter. Mhm, also eben auch so ein bisschen dieses Indiana Jones Ding. Also da draußen sich auch ein Stück weit beweisen und auch durchsetzen.
Da kann man auch übrigens gerne mal gucken, Waldpädagogik und so, da gibt's ganz, ganz schöne Angebote, auch gerade für Kinder ab 13. Also da muss man vielleicht einfach mal ein bisschen googeln. Mhm. Aber lass uns mal zu Risiken und Nebenwirkungen kommen, weil es gibt ja, der Journalist Richard Louv hat irgendwann diese Naturdefizitstörung, also das letzte Kind im Wald, so hieß sein Buch, glaube ich, vor einigen Jahren, ne? Und was heißt das denn, wenn unsere Kinder eben wirklich vielleicht nur noch vor dem Smartphone oder Rechner sitzen und gar nicht mehr diese Berührung und diese Naturnähe haben?
Na, ich glaube, wenn wir gesagt haben, wir sind Ausdruck der Natur und das zentrale Merkmal ist Kommunikation. Kommunikation über die Sinne, Sinnlichkeit, über Atmung, über Austausch, ständiger Austausch, bis hin zu aus der Erde kommen, in die Erde gehen. Also wir sind im wirklich wahrsten Sinne des Wortes im Austausch. Wenn dieser Austausch, diese Kommunikation, wenn diese Sinnlichkeit versiegt, dann, wir nennen das Deprivation, das heißt, dann verkümmern wir.
Ja.
Da verkümmert unsere Sprache, auch unsere nonverbale Ausdrucksweise und wir darben, wir dürsten, unser Immunsystem, all das bekommt nicht das, wofür es gemacht ist, nämlich sich immer ein bisschen auch messen und austauschen. Also insofern, das ist, als wenn man sozusagen Kaspar Hauser-mäßig, wobei ich gerade neulich gelesen habe.
Da bist du ja bei der sozialen Isolation. Ne?
Ja.
Das also bis hin, weil das macht ein Rechner oder ein Handy ja auch. Dass es uns zwar suggeriert, diese digitale Welt, wir sind da irgendwie verbunden oder verbandelt. Und gleichzeitig sind wir aber natürlich gar nicht in der Kommunikation oder im Austausch, so wie wir beide jetzt da sind. Ne? Und das zeigt sich, glaube ich, auch im Gehirn, oder?
Ja, also deswegen kam ich gerade, Stichwort Kaspar Hauser.
Ja.
Genau, da brauchen wir aber auch keine historischen Beispiele zu nehmen. Das Gehirn verkümmert dann tatsächlich auch sichtbar. Ja?
Ja.
Also wenn wir nicht dahin gehen, wo Energie ist, wo Anregung ist. Wir sagen, Energy goes where intention grows oder andersrum. Das heißt, wir wenn die Aufmerksamkeit nicht mehr sozusagen vielschichtig angeregt wird, dann wird erst Energie zurückgenommen und irgendwann verkümmert dann das Gehirn.
Es gibt ja auch diese kognitive Erschöpfung. die tatsächlich, also jetzt vom sehr fokussierten Arbeiten und so entstehen kann und die in der Natur auch wieder, wie sagt man, aufgeladen wird im Sinne der Entspannung auch. Ne? Mhm. Also ich glaube, es gibt ganz viele Sachen und da muss man gar nicht so lange jetzt 4 Stunden oder so wie lange oder noch länger, wie ich dann manchmal im Wald bin, sondern es reicht manchmal auch schon mal eine halbe Stunde im Park oder selbst um Block zu gehen. Also bei uns zu Hause sind ganz viele Vorgärten und da sich einfach in diese Schönheit, weil Schönheit ist auch eine Stärke und die findet sich in der Natur auch hineinzugehen.
Ich habe noch mal eine Frage an dich, die mich gerade bei deinem Beispiel auch noch mal mir durch den Sinn kam. Wir hatten die letzte Folge Mut.
Ja.
Jetzt ein Risiko der Naturverbundenheit könnte ja sein, weil ich diesen Abenteuercharakter gerne eben noch mal betont hätte, dass Menschen, die über sich hinauswachsen oder in der Natur auch dieses, ich sag mal, große oder großartige erleben, also dieses dieses Verbundensein mit etwas, was größer ist. Das Bild, was ich jetzt gerade vor Augen habe, ist Bergsteigende, die sozusagen sich auch in Sphären vorwagen, die sie nicht eigentlich beherrschen. Mhm. Und wir sehen ja immer wieder, gerade jetzt auch in dieser Jahreszeit, lernen wir fast täglich diese Nachrichten von Menschen, die abgestürzt sind beim Bergsteigen und sonst was. Also man könnte das Bild haben, ich reiche die Hand noch raus in die Natur, die ich kaum erreichen kann, und dann reißt es mich runter. Also jetzt, wenn ich durch den Wald spazieren gehe, werde ich das nicht erleben. Aber hast du das auch, dass in der Naturverbundenheit, in diesem sich auch messen mit der Natur, dass da auch manchmal Menschen über eine Grenze hinausgehen, wo du sagst, das ist jetzt nicht der richtige Weg? Erlebst du sowas?
Nee, im Wald tatsächlich nicht. Also ich glaube, das sind wirklich so diese Risikobergsteiger oder eben, wo Menschen sich überschätzen. Das habe ich nicht. Also im Gegenteil, weil das ist ja ein sehr achtsames Eintauchen in die Waldatmosphäre, was, so wie ich es lehre.
Und was hältst du in dem Kontext von den Waldabenteuer, ja, wie sagt man, nicht Spielplätzen, sondern die Klettergärten, wo die Leute sich ja manchmal, habe ich das Gefühl, durchaus überschätzen und dann müssen sie mit Leitern runtergeholt werden, weil es dann, also das ist ja auch im Wald. Also es scheint ja irgendwie im Menschen durchaus angelegt zu sein, auch mal genau dann den Tick zu weit zu gehen und plötzlich sich wiederzufinden in der Situation.
Ja, gibt es natürlich. Natürlich gibt es solche Menschen. Also ich beobachte das eher tatsächlich sogar bei Männern als bei, also Frauen sind da, glaube ich, vorsichtiger oder so. Aber ich habe das jetzt nicht in meinen Coachings oder mit meinen Menschen. Lass uns mal zur Challenge kommen, weil ich meine, klar könnte ich darüber noch 100 Jahre reden, aber das wollen wir jetzt auch nicht überreizen hier. Ich hatte mir überlegt, das eine ist natürlich öfter rauszugehen. Vielleicht ist das jetzt im Januar eher so ein bisschen, ja, vielleicht mag der eine oder andere nicht so gerne rausgehen. Deswegen habe ich gedacht, ich gebe mal 3 Fragen rein. Und die erste wäre, und da geht's wirklich um den ersten Impuls, woran denke ich, wenn ich an Natur denke? Wir schreiben die Fragen auch nachher noch in die Shownotes, dann kann man die nochmal nachlesen. Die zweite Frage, was ist Natur eigentlich für mich? Ist das Sport oder Freizeit oder Spazierengehen oder vielleicht eben auch ein Teil sein von etwas Lebendigem, aber wirklich da auch ehrlich sich gegenüber zu sein? Und das dritte ist die Frage, wie dankbar bin ich, dass es die Natur überhaupt gibt? Und was könnte ich ihr zurückgeben? Ich bin gespannt, was du mir dazu nächste Woche.
Ja, da habe ich natürlich ein Bild, was ich der Natur zurückgebe. Ja,
was du mir in 2 Wochen dazu erzählst. Und damit verabschieden wir uns nämlich auch schon von dieser Folge des Podcasts Wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A bis Z. In der nächsten Folge geht es ja um den Buchstaben O. Und worüber sprechen wir dann?
Ich hatte gerade Oma und Opa. Nein, Optimismus.
Ja, vielleicht sollten wir auch mal über Oma und Opa sprechen.
Weil es wird uns ja auch vielleicht mal, vielleicht. Wer weiß.
Aber vielleicht nur. Gut, wenn ihr diese Folge jetzt das erste Mal überhaupt gehört habt, dann könnt ihr natürlich auch all die anderen schönen Folgen, die wir schon gemacht haben, hören. Oder es gibt auch einige Folgen als Videos bei YouTube. Und vielleicht abonniert ihr uns bewertet uns natürlich immer gerne oder teilt mit lieben Menschen diese Folge oder eine andere.
Und wenn ihr nämlich den Videopodcast, den es jetzt gibt, schaut, dann habt ihr den Vorteil, dass ihr das tun könnt, was ich nämlich auch machen kann. Ich kann nämlich Suse anschauen, die man gerne anschaut.
Ich versuche mein Bestes. Und ja, ansonsten wünschen wir euch jetzt noch ein schönes Wochenende und hoffen, wir hören uns wieder. Bis demnächst.
Wofür stehst du morgens auf, ist ein Podcast von Funke. Moderation: Suse Schumacher und Tobias Esch. Redaktion und Konzeption: Suse Schumacher, Tobias Esch und Alexandra Schaller. Produktion: Caroline Enders, Christian Servas, Michael Rose und Jörg Krauthöfer.
Ein Podcast von Funke.